Guten Abend, ich möchte alle herzlich begrüßen. Wir kommen zu dem bisher höchsten Punkt im Hohenlied, Hohenlied 5, Abvers 10. Sulamit beschreibt den König in seiner ganzen Schönheit und Herrlichkeit. Darf ich bitten, zu Beginn, Jerry, dass du uns vorliest, Kapitel 5, Verse 10 bis 16.
Mein Geliebter ist weiß und rot, ausgezeichnet vor Zehntausenden. Sein Haupt ist gediegenes, feines Gold. Seine Locken sind herabwallend, schwarz wie ein Rabe. Seine Augen wie Tauben an Wasserbächen, badend in Milch eingefasste Steine. Seine Wangen wie Beete von Gewürzkraut, Anhöhen von duftenden Pflanzen. Seine Lippen Lilien, träufend von fließender Myrrhe, seine Hände goldene Rollen und Topasen besetzt, sein Leib ein Kunstwerk aus Elfenbein, bedeckt mit Saphiren, seine Schenkel Säulen aus weißem Marmor, gegründet auf Untersätze aus feinem Gold, seine Gestalt wie der Libanon, auserlesen wie die Zedern, sein Gaumen ist lauter Süßigkeit und alles an ihm ist lieblich. Das ist mein Geliebter und das ist mein Freund, ihr Töchter Jerusalems.
Vielen Dank. Also, wir haben letztes Mal gesehen, der absolute Tiefpunkt im Hohenlied beginnt in Kapitel 5, Vers 2. Ich schlief, aber mein Herz wachte. Salomo kommt nachts nach Hause und die junge Ehefrau ist zu faul, um ihm zu öffnen. Es ist ein trauriger Tiefpunkt. Er geht danach weg. Sie ihm schließlich nach in die Stadt nachts und es gibt große Probleme in der Stadt. Die Wächter realisieren nicht, dass es Sulamit ist und sie verwunden sie, weil sie denken, eine Frau nachts allein in der Stadt, das geht überhaupt nicht. Sie reißen ihr den Schleier weg und dann wurde klar, oh, das ist die Frau des Königs. Aber es war so schlimm und mit dem, dass der Schleier weggerissen worden war, Vers 7, sehen wir im Hohenlied eine völlige Wende. Was nachher folgt, ist jetzt eben diese wunderbare Beschreibung von Salomo in seiner ganzen Schönheit. Und man kann sagen, aus einem Tiefpunkt im Eheleben besteht die Chance, dass erst recht wieder ein Höhepunkt entsteht. Aber dieser Tiefpunkt im Hohenlied, das uns ja zeigen will, dass die Ehe gegeben ist als ein Rest aus dem Paradies, auch nach dem Sündenfall, aber dieser Tiefpunkt soll daran erinnern, es hat ein Sündenfall stattgefunden. Und das ist der Grund, warum auch in bester Beziehung Tiefpunkte erreicht werden können. Aber eben das Hohelied zeigt uns den Weg heraus und Sulamit sieht in einer ganz neuen Weise, kann man sagen, die Schönheit des Königs. Und so ist es auch geistlich übertragen auf uns persönlich, dass wenn wir geistlich eingeschlafen sind, nochmals 5 Vers 2, ich schlief, und er kommt, er klopft, aber ohne Erfolg. So kann es sein, dass der Herr uns ganz neu aufweckt und dass die Beziehung zu ihm ganz neu wird und wir auch in einer ganz neuen Weise seine Herrlichkeit sehen können. Ich möchte gerne über diesen Abschnitt, Hohelied 5, Vers 10, einen Vers lesen aus, einen Vers setzen aus Jesaja. Können wir aufschlagen? Jesaja 33, Vers 17.
Deine Augen werden den König schauen in seiner Schönheit. Sehen werden sie ein weithin offenes Land.
Danke. Also, Israel wird angesprochen, man kann sagen, prophetisch, die Braut aus dem Hohenlied. Deine Augen werden den König schauen in seiner Schönheit. Und genau das sehen wir hier ab Vers 10 in dieser detaillierten Beschreibung. Und wir haben übrigens letztes Mal auch gesehen, dass prophetisch die Verse 2 und folgende darauf hinweisen, auf das erste Kommen des Messias. Jesus Christus kam in das Seinige, aber die Seinigen nahmen ihn nicht an. Die Masse hat ihn nicht erkannt als Messias und er hat geklopft, aber sie haben nicht geöffnet. Und wir haben gesehen, so wie Salomo dann weggegangen ist, wie der König weggegangen ist, so ist der Herr Jesus nach Hosea 5 wieder zurückgekehrt in den Himmel. Aber, wir haben letztes Mal noch gelesen, 2. Korinther 3 sagt, wenn Israel umkehrt, dann wird der Schleier über ihren Augen weggenommen und sie können mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn sehen. Und das wollen wir jetzt zusammen anschauen. Wir haben eigentlich schon etwas begonnen mit Vers 10. Mein Geliebter ist weiß und rot. Ganz wörtlich haben wir gesehen, dieses Weiß und Rot weist darauf hin, dass eine gesunde, jugendliche Frische, darum habe ich hier einen ganz jungen Mann gewählt, jugendliche Frische zeigt sich in diesen weißen Partien, Gesichtspartien und dann solchen, wo das Blut ein bisschen mehr durchleuchtet, dieses rötlich, weiß und rot. Im Holländischen ist das noch naheliegender als im Deutschen. Dort sagt man, wenn jemand ganz frisch, jugendlich aussieht, sagt man, hey, sieht euch als Milch und Blut. Er sieht aus wie Milch und Blut. Völlig komisch auf Deutsch, ja? Geht gar nicht. Und im Holländischen ist es genau diese Umschreibung. Und ich habe letztes Mal schon hingewiesen auf Klagelieder 4, Vers 7. Dort werden junge Fürsten in Israel beschrieben und es wird gesagt, ihr Körper ist rot wie Korallen und weiß wie Milch. Ihre Fürsten waren reiner als Schnee, weißer als Milch, röter waren sie am Leib als Korallen. Und dann wie Saphir ihre Gestalt. Saphir, der blaue Edelstein, weist hin auf die fürstlichen Kleider mit blauem Purpur. Ja, und dann haben wir auch die geistliche Bedeutung davon gesehen. Weiß weist darauf hin, dass der Herr Jesus, der Messias, der Vollkommene ist, der Gerechte. Der sagen konnte gegenüber dem jüdischen Volk in Johannes 8, Vers 46, wer überführt mich der Sünde? Und niemand konnte es. In Johannes 14, Vers 30 hat er gesagt, der Fürst dieser Welt kommt und hat nichts in mir. Satan hat keinen Ansatzpunkt in dem Herrn Jesus gefunden, denn 1. Johannes 3, Vers 5 sagt, Sünde ist nicht in ihm. Und so wie das von Johannes bezeugt wird, von dem Apostel Johannes, die Sündlosigkeit des Herrn Jesus, so heißt es in 2. Korinther 5, 21 von dem Apostel Paulus, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Und Petrus als dritter Apostel bezeugt in 1. Petrus 2, 21 und folgenden, dass der Jesus eben der keine Sünde tat. Also Sünde ist nicht in ihm, der Sünde nicht kannte, der keine Sünde tat. Und Rot weist dann hin eben auf sein Blut. 1. Petrus 1, Vers 18 soll daran erinnern, dass wir erlöst worden sind durch das kostbare Blut Jesu Christi. Mein Geliebter ist weiß und rot, das gehört zusammen. Darum sagt auch 1. Petrus 1, Vers 18, dass der Jesus das Lamm, das reine, fleckenlose Lamm ist, ohne Fehl und Flecken. Und so konnte er zum Erlöser werden durch sein Blut. Und dann haben wir auch schon gesehen, ausgezeichnet vor Zehntausenden. Er ist der Einzigartige. Johannes beschreibt das so in Johannes 1, Vers 14. Und als wir ihn sahen, und wir haben ihn angeschaut, können wir das aufschlagen, Johannes 1, Vers 14, Dann spricht er von dieser überragenden Herrlichkeit des Herrn Jesus. Liest uns das gerade vor, Jerry.
Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.
Und hier ist wichtig, das Wort Eingeborener, Monogenes, heißt eigentlich der Einzige in seiner Art. Das ist der, der eben erhaben ist, ausgezeichnet vor Zehntausenden. Es gibt niemanden wie er. Und in Apostelgeschichte 4 haben wir letztes Mal gelesen, wie Petrus und Johannes sagen, das auch als Repetition, aber eben ganz im Sinn, wie die Römer gesagt haben, die Repetition ist die Mutter des Lernens. Darum wiederholen wir diesen wichtigen Vers nochmals. Liest du, Jerry, Apostelgeschichte 4, Vers 12?
Und es ist kein anderer, und es ist keinem anderen das Heil, denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in dem wir errettet werden müssen.
Er ist der Einzigartige. Es ist der einzige Name, der Name Jesus, in dem wir gerettet werden können. Und die Apostel sagen sogar, gerettet werden müssen. Das ist Gottes Plan. Und jetzt gehen wir weiter. Sein Haupt ist gediegenes, feines Gold. Also er spricht sie von seinem ganzen Kopf. Und warum wird der genannt ein Haupt von Gold? Ich meine, wir müssen ja, und haben das immer wieder gesehen im Hohen Lied, bei all dieser Bildersprache muss ja irgendwie ein Zusammenhang sein. Aber wie kann man an Gold denken beim Kopf? Nun, wir müssen im Prediger, im Buch davor, nachschauen, auch von Salomo geschrieben, und da beschreibt er den alten Menschen in seiner Gebrechlichkeit, in Kapitel 12, ab Vers 1, und schließlich spricht er über den Tod in folgender Weise. Liest du, Jerry, ab Vers 5, letzter Satz, denn der Mensch geht hin.
Denn der Mensch geht hin zu seinem ewigen Haus, und die Klagenden ziehen umher auf der Straße. Ehe zerrissen wird die silberne Schnur und zerschlagen die goldene Schale und zerbrochen der Eimer am Quell und zerschlagen das Rad an der Zisterne. Und der Staub zur Erde zurückkehrt, so wie er gewesen ist, und der Geist zu Gott zurückkehrt, der ihn gegeben hat. Eitelkeit der Eitelkeiten, spricht der Prediger. Alles ist Eitelkeit.
Also der Mensch geht hin zu seinem ewigen Haus. Übrigens, Friedhof auf Hebräisch heißt ewiges Haus. Ja, man sagt Bet Olamin. Das ist eigentlich das Haus der Ewigkeiten. Das ist der Friedhof. Der Mensch geht hin zu seinem ewigen Haus. Und dann wird der Tod eben so beschrieben, dass da die silberne Schnur zerrissen wird. Und damit ist gemeint das Rückgrat, auf das wir zu Recht in gutem Sinn stolz sind. Ja? Das ermöglicht uns auch diesen aufrechten Gang, im Gegensatz zu den Tieren. Und das wird beschrieben als diese silberne Schnur. Aber dann zerschlagen die goldene Schale noch stolzer als auf unser Rückgrat sind wir auf unseren Schädel, die Heimat unseres Gehirns. Und es ist ja so, wir kennen nichts Komplexeres in diesem Universum als das menschliche Gehirn. Microsoft kann gerade einpacken. Es gibt keinen Computer, der irgendwie an diese Komplexität dieses Computers herankommt. Und das wird genannt die goldene Schale. Und wenn man so mal ein bisschen Schädel studiert, es gibt oft Schädel, wo die Knochen so eine gelbliche Tönung haben, die eben an Gold erinnert. Und das ist hinter diesem Bild die goldene Schale. Der Vollständigkeit halber, dann wird noch weiter gesagt, dass das Rad an der Zisterne zerschlagen wird. Also das Rad an der Zisterne, das die Flüssigkeit raufholt, ja? Und das ist ein Bild des Herzens, das den ganzen Blutkreislauf in Gang hält, das ist gewissermaßen dieser Motor. Und dann versteht man eben auch das weitere Bild, zerbrochen der Eimer am Quell. Der Eimer ist das Gefäß für die Flüssigkeit, das von dem Rad in Bewegung gesetzt wird. Ja? Und so ist es ein Hinweis auf den ganzen Blutkreislauf des Körpers, der mit dem Tod völlig zu Ende kommt. Alles geht kaputt. Zerbrochen ist der Eimer am Quell, zerschlagen das Rad an der Zisterne. Und das erklärt uns also ein bisschen, warum das Haupt genannt wird. Das Haupt ist gediegenes, feines Gold. Aber eben Gold und gerade Feingold, das hier erwähnt wird, hat welche Bedeutung in der Bibel, in der Symbolsprache der Bibel? Göttlichkeit, ja. Und zwar, wie kann man das begründen?
Offenbarung.
Woran würdest du denken in der Offenbarung?
Ja, er war wie Gold.
Du meinst jetzt, von Gott heißt es das?
Ja.
Nein, wie ein Jaspisstein. Oder? Und wie ein Sardis. Du meinst das in Offenbarung 4? Dort steht aber nicht Gold.
Eliphaz, mein Gott ist...
Ja, Eliphaz, der älteste Sohn, der älteste Freund von Hiob. Hiob 4, Vers 1. Und sein Name heißt Eli, mein Gott, Phaz, Feingold. Das ist das gleiche Wort, das gerade hier vorkommt in diesem Text. Phaz, für Feingold. Also, mein Gott ist Feingold. Gold spricht von der göttlichen Herrlichkeit und Gerechtigkeit. Und nun, sein Haupt ist gediegenes, feines Gold. Das drückt aus, dass der Herr Jesus, der Messias, Gott ist über alles. Schlagen wir auf Römer 9, Vers 5, wo der Apostel Paulus die Gottheit des Messias bezeugt.
Deren die Väter sind und aus denen dem Fleisch nach der Christus ist, der über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Amen.
Danke. Und wichtig ist in diesem Vers, man kann das nicht so verstehen, also dass der Christus, der Messias, dem Fleisch nach aus Israel ist und dann quasi Gott sei gepriesen in Ewigkeit, so als Zusatz. Sondern es heißt wirklich, dem Fleisch nach, aus denen dem Fleisch nach der Christus ist. Und dann heißt es wörtlich im Griechischen, der Seiende über allem. Gott gepriesen in Ewigkeit. Amen. Das bezieht sich also alles auf Christus. Christus, der Seiende über allem. Gott gepriesen in Ewigkeit. Amen. Das ist der Herr Jesus als das Haupt von gediegenem Gold. Und wenn wir noch dazu aufschlagen, Epheser 1, Vers 10, da haben wir das Geheimnis des Willens Gottes. Das ist das Geheimnis Gottes im Blick auf das tausendjährige Friedensreich, dass da die Gemeinde zusammen mit Christus ein Erbteil hat. Liest uns Epheser 1, Vers 10.
Für die Verwaltung der Fülle der Zeiten, alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm, indem wir auch ein Erbteil erlangt haben.
Danke bis dahin. Also, Christus als Haupt über alles, Er wird regieren im tausendjährigen Friedensreich, und zwar so, dass alles, was in den Himmeln ist und das, was auf der Erde ist, alles ihm unterstellt ist. Salomo war König über Groß-Israel, über das heutige Israel, aber zusätzlich mit Gebieten von Libanon, Syrien, Jordanien. Aber das ist gar nichts gegenüber dem, was der Herr Jesus beherrschen wird. Er wird alles im ganzen Universum und im Himmel und auf der Erde wird er beherrschen, er als Haupt darüber. Und können wir noch lesen, Epheser 1, 22, gerade im gleichen Kapitel.
Und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt.
Jawohl. Also er ist das Haupt über alles. Das ist dieses Haupt von gediegenem Gold. Und als solches ist er der Braut der Gemeinde, der himmlischen Braut, gegeben. Und die Braut beschreibt ihn so, sein Haupt ist gediegenes, feines Gold. Und dann noch Kolosser 1, Vers 18.
Und er ist das Haupt des Leibes, der Versammlung, der den Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe.
Also, er ist das Haupt über die Gemeinde, über die Kirche Gottes. Also nicht ein Papst. Und denn der Papst wird ja bezeichnet als das Haupt der Kirche von Rom. Aber das Haupt der Kirche Gottes ist der Messias. Und das Haupt der amerikanischen Kirche ist wer?
Queen.
Die Queen. Die Königin von England. Aber das Haupt der Kirche ist eben Christus.
Beziehungsweise, wenn es ein König ist, der König. Das sage ich immer ich, der Regent der England.
Ja, aber eben, meine Frage war ja im Moment. Ist es die Queen, genau. Gut, und wir gehen zum nächsten Punkt. Da steht, seine Locken sind hügelig, schwarz wie der Rabe. Der Ausdruck Locken ist ein bisschen schwierig, weil das Wort Kuzot kommt nicht oft in der Bibel vor. Aber ein paar Verse früher hatten wir es schon. Das gleiche Wort wird gebraucht in Vers 2. Der Geliebte klopft an. Mache mir auf, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommene. Denn mein Haupt ist voll Tau, meine Locken, auch das ist Kvuzot, voll Tropfen der Nacht. Salomo, der junge Ehemann, kehrt nachts zurück und hat so dringend nötig, nach Hause zu kommen, klopft an und sie macht ihm nicht auf. Obwohl er so lieblich, sie nennt meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommene, eine Konzentration von lieben Worten. Und sie sagt, ich habe mein Kleid ausgezogen, wie sollte ich es wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen, wie sollte ich sie wieder schmutzen? Es gibt ein arabisches Wort, das fast ähnlich klingt wie Kvuzot, und das bedeutet die Haare der Stirn. Also nach dem Arabischen bedeutet das nicht Locken, sondern einfach Haupthaar. Und wenn es dann weiter heißt, sind hügelig, dann meint das hier in Vers 11, dass sie eben gelockt waren. Die schwarzen Haare des Königs waren gelockt. Das Wort für hügelig ist verwandt mit dem Wort Tell, das manche kennen. Arabisch und Hebräisch heißt es.
Zivilisationsschuppen.
Ja, ist ein Hügel, ja, genau. Ein kleiner Hügel ist ein Tell und so sind seine Haupthaare. Aber interessant ist eben dieser Zusammenhang zu Vers 2. Wir haben ja letztes Mal gesehen, das ist prophetisch ein Hinweis auf das erste Kommen des Herrn Jesus. Und damals musste er sagen in Matthäus 8, Vers 20, der Sohn des Menschen hat im Gegensatz zu den Füchsen, die haben Höhlen und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Und wenn wir daran denken, er kommt da und sagt gegenüber Israel, mein Haupt ist voll Tau, meine Locken voll Tropfen der Nacht. Er war nirgends zu Hause. Aber Israel war nicht bereit, dem König, der damals anklopfte, zu öffnen. Und das ganz Traurige ist, wenn wir dann später lesen in Johannes 19, dass der Herr Jesus am Kreuz sein Haupt neigte, also ein Schlief. Das Wort neigen ist dasselbe Wort wie in Matthäus 8, Vers 20, sein Haupt hinlegen. Also man kann sagen, letztlich der einzige Ort, den der Herr von dieser Welt bekam, um sein Haupt hinzulegen, das war das Kreuz. Und jetzt erwähnt Sulamit genau den gleichen Ausdruck. Sie hätte ein anderes Wort brauchen können für Haare. Aber sie braucht das gleiche Wort, Kvutzot, wie in Vers 2. Das erinnert also an diese traurige Geschichte ab Vers 2. Aber jetzt sieht sie ihn ganz anders. Also sein Haupthaar ist hügelig, schwarz wie der Rabe. Und woran erinnert uns das, dieser Vergleich mit dem Raben? Der Rabe ist ein unreines Tier, nach 3. Mose 11, nicht koscher. Und der Herr Jesus wurde am Kreuz mit unseren Sünden beladen. Und wenn wir lesen aus dem messianischen Psalm 40, dieser Psalm wird von dem Heiligen Geist ausdrücklich in Hebräer 10 auf den Messias bezogen. Aber das würde man auch merken, wenn man nur den Psalm hätte. Das ist so klar. Denn der Messias sagt in Vers 8, liest du?
Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust und dein Gesetz ist im Innern meines Herzens.
Jawohl, der Messias sagt also, im Alten Testament steht von mir prophetisch geschrieben und jetzt komme ich, um den Willen Gottes zu erfüllen. Aber jetzt in Vers 13 haben wir ein ganz eigenartiges Wort.
Denn Übel bis zur Unzahl haben mich umgeben. Meine Ungerechtigkeiten haben mich erreicht, dass ich nicht sehen kann. Zahlreicher sind die als die Haare meines Hauptes. Und mein Herz hat mich verlassen.
Ja, also die Frage stellt sich ja, aber diese Verse, die passen ja überhaupt nicht auf den Messias. Und sie passen dennoch. Ja, aber das geht ja gar nicht. Er sagt ja, meine Ungerechtigkeiten. Ja, der Jesus spricht am Kreuz von unseren Sünden, die Gott ihm aufgeladen hat, als eben 2. Korinther 5, 21 Wahrheit wurde. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Der Herr Jesus hat sich also beladen lassen, sodass unsere Ungerechtigkeiten auf seinen Kopf kamen, gewissermaßen. Und er sagt, meine Ungerechtigkeiten haben mich erreicht. Aber er macht unsere Ungerechtigkeiten, macht er zu seinen eigenen. Als er der Stellvertreter war, hat er sich eins gemacht mit uns am Kreuz und nennt unsere Sünden meine Ungerechtigkeiten. Und daran erinnert eben dieses Wort, sein Haupthaar ist schwarz wie der Rabe. Und in Psalm 69, auch ein Psalm, der ausdrücklich im Neuen Testament auf den Messias bezogen wird, auch dort haben wir einen Vers, den man im ersten Moment schockiert feststellt und denkt, das kann sich gar nicht auf ihn beziehen. Aber lies mal Vers 5, Jerry.
Mehr als die Haare meines Hauptes sind die, die ohne Ursache mich hassen. Mächtig sind meine Vertilger, die mir ohne Grund Feind sind. Was ich nicht geraubt habe, muss ich dann erstatten.
Also ganz interessant, hier steht ausdrücklich, dass er unschuldig ist. Er sagt nämlich, was ich nicht geraubt habe, muss ich alsdann erstatten. Nicht wahr? Wenn man gestohlen hat und etwas wieder erstatten muss, dann muss man das erstatten, was man selber geraubt hat. Aber der Herr sagt, was ich nicht geraubt habe, muss ich erstatten. Also er war unschuldig. Und noch weiter, er sagt ausdrücklich in Vers 5 am Anfang, die ohne Ursache mich hassen. Also es gibt überhaupt nichts, kein Grund, um ihm irgendwie Feind zu sein. Er ist unschuldig, aber er bezahlt für fremde Schuld. Und dann kommt Vers 6.
Du, o Gott, weißt um meine Torheit, und meine Vergehungen sind dir nicht verborgen.
Jetzt spricht er plötzlich von meiner Torheit. Ja, aber der Vers vorher macht klar, er ist unschuldig. Und dann, er hat Schuld. Aber eben, das ist die Schuld, fremde Schuld, die er zu seiner eigenen gemacht hat. Und damit ist diese besondere Herrlichkeit, sein Haupt ist schwarz wie der Rabe. Aber darin sehen wir eine solch gewaltige Herrlichkeit des Herrn Jesus, dass er eben bereit war, unsere Ungerechtigkeit auf sich zu nehmen. Und dann noch ein solcher messianischer Psalm, 38. Ich war in diesem Psalm, hören wir die Stimme des Erlösers, wie er sagt in Vers 12, meine Lieben und meine Genossen stehen fern ab von meiner Plage und meine Verwandten stehen von fern. So war das am Kreuz. Freunde, Verwandte waren weit weg von ihm. Und weiter steht in Vers 13, und die nach meinem Leben trachten, legen mir Schlingen. Immer wieder hat man versucht, den Herrn Jesus in der Rede zu fangen, um ihn anklagen zu können und ihn umbringen zu können. Und die mein Unglück suchen, reden von Schaden tun, sinnen auf Trug den ganzen Tag. Aber wie hat der Herr Jesus geantwortet, gereagiert? Vers 14, ich aber wie ein Tauber höre nicht und bin wie ein Stummer, der seinen Mund nicht öffnet. Und in diesem selben Psalm wird er beschrieben als Sündopfer am Kreuz. Und zwar liest du jetzt, Jerry, Vers 4 und 5.
Nichts Heiles ist an meinem Fleisch, wegen deines Zürnens kein Frieden in meinen Gebeinen, wegen meiner Sünde. Denn meine Ungerechtigkeiten sind über mein Haupt gegangen. Wie eine schwere Last sind sie zu schwer für mich. Es stinken, es eitern meine Wunden wegen meiner Torheit. Ich bin gekrümmt, über die Maßen gebeugt. Den ganzen Tag gehe ich trauernd umher.
Ja, danke. Nun, das muss man verstehen im Licht von Jesaja 1. Dort wird der Sünder so beschrieben, in Jesaja 1, Vers 5. Warum solltet ihr weiter geschlagen werden, da ihr nur den Abfall mehren würdet? Und jetzt kommt's. Das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist siech. Von der Fußsohle bis zum Haupt ist nichts Gesundes an ihm. Wunden und Striemen und frische Schläge, sie sind nicht ausgedrückt und nicht verbunden und nicht erweicht worden mit Öl. So wird der Sünder beschrieben, als krank von der Fußsohle bis zum Scheitel. Und der Herr Jesus sagt hier in Psalm 38, als er sich eins gemacht hat mit unserer Schuld, dass nichts Heiles ist an meinem Fleisch. Das ist natürlich nicht wörtlich gemeint, sondern im übertragenen Sinn, als Sündenträger. Aber es geht mir ganz besonders um den Ausdruck, denn meine Ungerechtigkeiten, wie das sind unsere Ungerechtigkeiten, die er nennt, meine Ungerechtigkeiten sind über mein Haupt gegangen. Und da muss man noch denken an den großen Versöhnungstag. Der Sündenbock, der in die Wüste gehen sollte, da hat der hohe Priester die Hände aufgestützt und die Schuld des ganzen Volkes Israel bekannt und symbolisch auf seinen Kopf getan. Und dann musste er aus dem Tempel und aus der Stadt hinaus in die Wüste, um dort zu sterben. Und so hat der Herr Jesus unsere Ungerechtigkeiten auf sich genommen und die Braut drückt das aus als diese Herrlichkeit. Sein Haupthaar ist hügelig, schwarz wie der Rabe. Dann geht sie weiter zu seinen Augen. Seine Augen wie Tauben. Da vergleicht sie diese schillernden, farbigen Federn der Taube mit den schillernden Farben der Iris, der Augen des Menschen. Also mit Salomos Iris. Und wir haben schon in Kapitel 4 gesehen, die Tauben sind ja bekannt dafür, dass sie ein Leben lang treu sind, als Pärchen. Und Salomo sagt in Kapitel 4, Vers 1 von der Braut, deine Augen sind Tauben. Und jetzt sagt sie von ihm, deine Augen sind Tauben. Das heißt, treu. Es gibt für Salomo nur eine Sulamit. Die Geschichte wurde später traurig, sehr traurig bei Salomo. Er hat alles kaputt gemacht. Und damals war es noch anders. Und sie konnte sagen, seine Augen sind Tauben. Und er konnte von Sulamit sagen, deine Augen sind Tauben. Und in Bezug auf den Herrn Jesus bedeutet das 2. Timotheus 2, Vers 13. Er bleibt treu. Das ist die kurze Botschaft. Aber sie sagt, deine Augen sind Tauben an Wasserbächen. Woher kommt dieser Vergleich? Hand aufs Herz. Wer hat jemals einen solchen Liebesbrief geschrieben? Deine Augen sind Tauben an Wasserbächen, baden in Milch, eingefasste Steine. Was bedeutet das? Wasserbäche.
Das Baden, wenn sich an Wasserbächen baden.
Ja, aber ich meine jetzt ganz natürlich, was bedeutet das Wasser in Verbindung mit dem Auge?
Also das Wasser, das frische Wasser.
Ja?
Das ist die frische Quelle, das lebendige Wasser, kann man sagen.
Ja, aber hast du lebendiges Wasser in deinen Augen?
Nein, aber man kann damit.
Nein?
Die Feuchtigkeit.
Ah, die Feuchtigkeit. Ja, jetzt haben wir es. Die Feuchtigkeit, die ist ja so wichtig. Es gibt ja Leute, die leiden darunter, dass ihre Augen eben zu trocken sind. Und was müssen sie machen? Dauernd Augentropfen nehmen. Das ist ABC. Ich rede wie ein Ophthalmolog. Aber das kam so. Unser jüngster Sohn hat einen Unfall gehabt, wo wir echt Angst gehabt haben, was geschieht mit seinen Augen. Und dann musste ich, weiß nicht, eine oder zwei Stunden mit einem Augenarzt zusammen seine Augen spülen. Die ganze Zeit. Nur spülen, spülen, benetzen. Und dann schließlich konnte ich ihn nach Hause nehmen. Es war ein Unfall mit einer Flüssigkeit, einer gefährlichen, die in die Augen gekommen waren. Und dann nachts, jede Viertelstunde musste ich wieder aufstehen und seine Augen befeuchten. Haben wieder weggestellt, Viertelstunde, und dann wieder wach geworden, wieder die Augen befeuchtet und so die ganze Nacht durch. Immer wieder ein bisschen schlafen, Viertelstunde wieder befeuchten. Und der Augenarzt hat mir gesagt, etwas ganz Grundlegendes für die Augenheilkunde ist, befeuchten, befeuchten, befeuchten. Das ist so wichtig. Und Gott hat es eben so eingerichtet, dass das gesunde Auge produziert ständig diese Flüssigkeit. Und darum, also nicht nur beim Weinen, dort kommt Flüssigkeit in großer Menge, aber ganz normal wird ständig befeuchtet, um die Augen so zu schützen. Und darum sagt sie, sind Tauben an Wasserbächen. Aber dann sagt sie weiter, badend in Milch. Warum? Ja, der Pfeil deutet sie an. Denn diese Iris, die auf die Tauben hinweist, ist im Weiß drin, badend in Milch. Und die geistliche Übertragung? Ja, in Johannes 7, Vers 37 sagt der Herr Jesus, können wir das kurz aufschlagen? Er sagt, am letzten Tag des Laubhüttenfestes, als man in einem großen Umzug Wasser holte in einer goldenen Flasche vom Siloa-Teich, wieder die Treppe, die lange Treppe von dort bis zum Tempelplatz hinaufging, um dann beim Altar das Wasser feierlich auszugießen, bei diesem Wasserschöpfritual, sagte Herr Jesus in Johannes 7,37. Liest du?
An dem letzten, dem großen Tag des Festes aber, stand Jesus da und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden strömende lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die an ihn Glaubenden empfangen sollten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war.
Jawohl, also hier erfahren wir, dass frische, fließende Wasser ist ein Bild von dem Heiligen Geist. Und die Milch, so lernt man die Symbolsprache der Bibel, 1. Petrus 2. Ja, dort sehen wir, es ist ein Bild des Wortes Gottes, wie Carmine eben sagte. 1. Petrus 2, Vers 2, liest du, Jerry?
Und wie neugeborene Kinder seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch diese wachst zur Errettung.
Danke. Also, er sagt, die Gläubigen sollen wie neugeborene Kinder begierig sein nach der vernünftigen, unverfälschten Milch. Und damit ist das Wort gemeint, das auch in Hebräer 5 am Schluss und in 1. Korinther 3 mit dem Wort Gottes verglichen wird. Aber hier ist vielleicht noch der Hinweis nützlich für den Bibelleser: vernünftige Milch wird das genannt. Und vernünftig heißt auf Griechisch logikos. Und das ist verwandt mit logos, Wort. Das Wort Gottes ist der Logos. Also die vernünftige Milch, das ist die Milch des Wortes. Und nun, wo lesen wir über diese Treue des Herrn Jesus? Von 1. Mose an, durch die ganze Bibel bis Offenbarung 22. Eben, seine Augen sind Tauben. Badend in Milch. Überall im Wort Gottes wird uns diese Treue des Herrn vorgestellt. Und seine Treue zu seinem Wort, seine Treue zu seinen Verheißungen. Ja, Miriam?
Ja, also gerade in dem Zusammenhang, im 2. Timotheus 2.
Ja. Ja.
Und wie ist es dann im Zusammenhang zwischen den Verleugnungen, so wie wir uns auch verleugnen, aber wenn wir untreu sind, so bleiben wir doch treu?
Ja, genau. Ich habe ja in dem Zitat von 2. Timotheus ein paar Punkte hingetan, um zu zeigen, ich lasse was weg und wollte nur den Fokus setzen auf, er bleibt treu. Aber der Zusammenhang ist, wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Ja, ich wollte jetzt weniger von unserer Untreue sprechen, als vielmehr von seiner Treue. Aber deine Frage beinhaltet Folgendes. Es gibt da die Überraschung, gerade vorher heißt es, wenn wir verleugnen werden, so wird auch er uns verleugnen. Das heißt, im praktischen Leben, wenn wir uns nicht zum Herrn bekennen, dann müssen wir nicht rechnen, dass der Herr sich zu uns und unserem Weg bekennt. Dann wird er sich nicht zu uns bekennen. Aber dann kommt eben die Überraschung, wenn wir verleugnen und jemand, der nicht viel denkt, der würde sich das beim Lesen wieder aufschaut, würde denken, dann wird er uns, dann wird er auch uns untreu sein. Nein, wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Er kann nicht im Widerspruch zu seinem Wesen handeln und darum bleibt er treu. Aber wenn es darum geht, dass wir ihn verleugnen und uns nicht zu ihm bekennen auf unserem Weg, dann wird er sich auch nicht zu uns bekennen. Und wir sehen das sehr eindrücklich im Leben von Daniel. Er kam nach Babylon und kam in schwierige Situationen hinein. Und er hat sich entschieden, ich will dem Herrn treu sein. Und erst dann hat er erlebt, wie Gott dann eingriff und eben sich zu ihm bekannt hat, als er sich zum Beispiel nicht verunreinigen wollte mit der Speise des Königs. Da hat Gott eingegriffen und ihm den Weg geöffnet. Er war treu und der Herr hat sich zu ihm bekannt. Aber wir können andere Beispiele zeigen in der Bibel, wo Menschen dem Herrn untreu geworden sind und dann hat der Herr sich auch nicht mehr zu ihnen bekannt. Und das ist auch das Prinzip. In 2. Chroniker 15 wird von einem Propheten gegenüber König Asa gesagt, wenn ihr mit dem Herrn seid, wird er auch mit euch sein. Das ist eine Bedingung. Also wir müssen mit dem Herrn gehen, den Weg, dann ist er praktisch auch mit uns. Das ist an eine Bedingung geknüpft. Das darf man nicht verwechseln mit Römer 8, Vers 31. Dort heißt es, wenn Gott für uns ist, wer wider uns? Gott ist für uns. Wenn wir echt bekehrt und wiedergeboren sind, dann ist das Feststehen, Gott ist für uns. Aber das ist nicht das Gleiche wie Gott ist mit uns. Mit uns ist eben an unseren praktischen Weg geknüpft. Wenn wir mit ihm sind, ist er auch mit uns. Aber dass Gott für uns ist, das gilt einfach für die wahren Erlösten als Grundsatz. Und so eben heißt es nicht, wenn wir verleugnen, dann verleugt er uns nicht. Nein, er verleugnet uns. Aber wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Habe ich die Frage beantwortet? Gut, dann gehen wir noch weiter. Also das ganze Wort Gottes, und zwar durch den Heiligen Geist auf unsere Herzen angewendet. Ja, drum, an Wasserbächen. Der Heilige Geist wirkt durch das Wort, die Milch, Baden in Milch, spricht alles von seiner Treue. Und dann wird aber schließlich noch gesagt, eingefasste Steine. Und so werden die Augen verglichen mit Edelsteinen. Wie hier dieser Amethyst, eingefasst in Weißgold. Ja, so sind diese Augen da in den Höhlen des Schädels drin, wie eingefasste Steine. Und das spricht davon, wie kostbar die Augen des Herrn Jesus sind. Darum lesen wir dazu aus Lukas 22, 61. Da sehen wir, wie jemand nicht mehr mit dem Herrn war. Petrus hat den Herrn Jesus dreimal verleugnet. Aber in diesem Zusammenhang sehen wir der Herr, wie er sich um ihn gekümmert hat. Er bleibt treu. Liest du Lukas 22, 61.
Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und Petrus erinnerte sich an das Wort des Herrn, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich.
Danke. Wenn man sich vorstellt, der Herr Jesus war damals im Haus von dem Hohenpriester Kaiaphas. Er wurde da ungerecht in diesem Privattribunal verhört. Und dann nimmt der Herr sich noch die Zeit und schaut hinaus in den Hof und die Augen treffen sich mit Petrus. Und das führt ihn zum Zusammenbruch. Aber diese Augen, das sind eingefasste Steine. Oder eine weitere Stelle, Psalm 32, Vers 9. Das ist auch Repetition, diese Stelle haben wir auch schon gelesen. Ja, Vers 8.
Ich will dich unterweisen und dich den Weg lehren, den du wandeln sollst. Mein Auge auf dich richtend will ich dir raten.
Ja, danke. Also, wie ist das? Wie führt Gott die Gläubigen? Hier sagt er, mein Auge auf dich richtend will ich dir raten. Und man versteht das, wenn man die Situation kennt, wie man gewisse gehorsame Kinder, die kann man leiten, indem man nur Blicke austauscht. Da braucht es kein Wort der Ermahnung, es braucht auch nicht einen Besuch, ganz aus der Nähe, nichts. Die Augen und schon ist alles klar. Aber dafür braucht es Augenkontakt. Kinder, die den Augenkontakt mit dem Vater scheuen, das geht nicht. Und so ist es auch. Wir müssen diese vertrauensvolle Beziehung haben, unsere Blicke hinschauend auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und dann ist es möglich, dass er uns mit seinen Augen leiten kann. Mein Auge auf dich richtend will ich dir raten. Und dann wird gesagt in Vers 9, seid nicht wie ein Ross, wie ein Maultier, das keinen Verstand hat. Mit Zaum und Zügel, ihrem Schmuck, musst du sie bändigen, sonst nahen sie dir nicht. Ja? Also, wenn Gott uns eben so wie ein Pferd ständig zügeln muss, dann ist das nicht die Führung, wie er sie haben möchte, sondern möchte Augenkontakt, aber dann müssen uns die Augen des Herrn ebenso kostbar sein. Eingefasste Steine. Und schließlich noch 2. Chroniker 16, Vers 9.
Denn die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Hierin.
Ja, das reicht. Also, die Augen Gottes gehen durch die ganze Welt. Er sieht alles und er sieht jeden. Aber Gott weiß sich ganz besonders mächtig an denen, die eben ganz auf ihn ausgerichtet sind. Und wenn wir ganz auf ihn ausgerichtet sind, dann kommt es eben zu diesem geistlichen Augenkontakt. Eingefasste Steine. Und wir gehen weiter. Seine Lippen sind Lilien. Auch im ersten Moment. Oh, da sind wir. Ein bisschen danke. Wir wollen die biblische Reihenfolge nehmen. Seine Wangen wie Beete von Würzkraut. Anhöhen von duftenden Pflanzen. Nun, ich habe versucht, mit den Bildern sofort den Bezug herzustellen, was gemeint ist. Ja, also Wangen vergleichen mit Beeten, mit Würzkraut, das geht natürlich nur mit Vollbart, ja? Und so werden also die Wangen, die übrigens den Körperteil darstellen, der ganz besonders zu tun hat mit Wertschätzung oder Ablehnung. Nicht wahr? Vor Pilatus, vor diesen Soldaten, da heißt es in Jesaja 50 prophetisch: Ich bot meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Also, sie haben ihn am Bart gerissen. Raufen. Das kann man nicht einfach so mit der Wange. Raufen meint, am Bart haben sie ihn gezerrt. Und in Micha 4, Vers 14 heißt es, mit dem Stab schlagen sie den Richter Israels auf den Backen. Das ist das prophetische Wort, das sich erfüllt hat, als die Soldaten mit einem Stab den Herrn Jesus ins Gesicht geschlagen haben. Aber eben genau auf die Wange. Micha 4, Vers 14 am Schluss, mit dem Stab schlagen sie den Richter Israels auf die Wange. Also der Schlag auf die Wange drückt aus die totale Verwerfung und Ablehnung seiner Person. Und darum auch ein Schlag auf die Wange, wie das vor Kaiaphas geschehen ist, von einem Diener. Und der Herr sagt, gib Zeugnis, wenn ich etwas Unrechtes getan habe. Und wenn nicht, was schlägst du mich? Aber das war der Ausdruck der völligen Verachtung. Und übrigens, in Micha 4, Vers 14, jemand mag sich fragen, wer ist denn dieser Richter Israels, der da mit dem Stab auf die Wange geschlagen wird? Der Prophet gibt Antwort in Kapitel 5, Vers 1, im nächsten Vers. Und du, Bethlehem Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Der Richter Israels, das ist der, der einst in Bethlehem geboren worden ist, der aber Gott ist und seine Ursprünge sind aus der Ewigkeit. Ja, aber hier sehen wir Sulamit, die eben von seinen Wangen spricht, aber in Wertschätzung und sagt, sie sind wie Beete von Würzkraut, Anhöhen von duftenden Pflanzen. Und hier sieht man zum Beispiel Rosmarin, ja? Da sieht man so den Bezug zu den Bartaren, ja? Beete von Rosmarin zum Beispiel. Und jetzt muss man noch wissen, Bart heißt auf Hebräisch Zakan. Und das ist ganz eng verwandt mit dem Wort Zakän. Man schreibt es übrigens auf Hebräisch genau gleich. Nur spricht man da aus Zakän, Zakan. Also Z, nicht Zakan, sondern Zakan wie auf Englisch Zero. Zero, ja, in Französisch Zero. Zakan, Zakän. Und das heißt Ältester oder Alter. Also Bart weist hin auf Alter und Reife. Darum haben kleine Kinder keine Bärte. Weil sie nicht reif sind, sie sind unmündig. Und der Bart drückte im Judentum Weisheit aus. Das Volk Israel sollte ein Volk sein von Bärtigen. Und das sollte eben ausdrücken, dass sie diese Weisheit der Tora, des Wortes Gottes, bekommen haben, im Gegensatz zu den anderen Völkern. Und nun spricht also der Bart von Weisheit, die Wangen von Wertschätzung. Und sie sagt eben duftende Pflanzen. Und da müssen wir eben denken an die Weisheit des Herrn Jesus. Diese Weisheit, die von der Herrlichkeit des Herrn Jesus geprägt ist. 1. Korinther 1, Vers 30. Liest du uns das vor, Jerry?
Aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung.
Danke, das reicht. Also, Christus, Weisheit von Gott. Er ist die Weisheit, er ist unsere Weisheit. Und in Psalm 139 sagt der heilige Sänger in Vers 17, und wie kostbar sind mir deine Gedanken, o Gott. Eben diese Gedanken von nur Weisheit im Wort Gottes, die alle von Christus sprechen, das wird damit ausgedrückt, mit diesen Beten von Würzkraut. So, und jetzt gehen wir zu den Lilien, zu den Lippen wie Lilien. Im ersten Moment denkt man, ja, wie kann man Lippen mit Lilien vergleichen? Aber jetzt habe ich da ausnahmsweise so eine Nahaufnahme. Und sieht man die Blätter der Lilie, ihre Form, zwei, wie die genau die Form von Lippen wiedergeben. Also es ist naheliegend. Überall sind die Vergleiche, die sind nachvollziehbar. Und dann heißt es aber weiter, dass sie träufeln von Fließen der Myrrhe. Und damit ist natürlich gemeint, das natürliche Feuchte auf den Lippen. Das vergleicht sie mit flüssiger Myrrhe. Nun, Lilien, ist wieder die Shoshana hier, wie schon gehabt im Hohen Lied, wiederholt. Und ich habe erklärt, Shoshana meint speziell die weiße Lilie. Das spricht von Reinheit. Und die Lippen sprechen von dem Wort. Von dem Wort Gottes. Und zwar Safa auf Hebräisch, Lippe, ist das gleiche Wort für Sprache. Man kann auch sagen Lashon, das heißt Zunge, das heißt auch Sprache. Aber Safa, jetzt eben seine Lippen, das spricht direkt von der Sprache, von dem Wort Gottes, ist hier verglichen mit der weißen Lilie. Und das illustriert Psalm 12, Vers 7. Die Worte des Herrn sind reine Worte. Und wir haben ja wiederholt gesehen, die Myrrhe, bitter im Geschmack, aber wohlriechend, wenn sie verbrannt wird, spricht von den Leiden des Herrn Jesus. Die Myrrhe, wenn der Myrrenbaum, wenn er angeritzt wird, dann fließt die Myrrhe aus, quasi wie jemand, der verletzt ist und das Blut fließt aus. Alles weist auf die Leiden des Herrn Jesus hin. Aber hier ist es diese fließende Myrrhe, die gerade ausfließt, und das spricht eben von den Leiden des Herrn Jesus. Und wenn wir denken, in Galater 3, Vers 1, sagt der Apostel Paulus zu den Galatern: Ihr törichten Galater, wer hat euch bezaubert, sagt er ihnen, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor Augen gemalt wurde. Also die Verkündigung des Wortes Gottes durch Paulus in den Gemeinden von Galatien war so eindrücklich, dass sie den Herrn Jesus als den Sohn Gottes, der uns geliebt und sich selber für uns hingegeben hat, so erfahren haben in der Verkündigung, als wäre die Kreuzigung unter ihnen geschehen. Und das spricht eben da von diesen Lippen, sind Lilien, träufelnd von fließender Myrrhe. Und dann gehen wir weiter zu den Händen. Die Hände sind goldene Rollen. Das sind natürlich die Finger gemeint, die verglichen werden mit Rollen aus Gold. Und da können wir dazu lesen, zu den Händen des Herrn Jesus, Matthäus 14, 31.
Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm: Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt?
Ja, wenn wir uns vorstellen, der Sturm auf dem See Genezareth und Petrus am Sinken und der Herr streckt seine Hand aus und rettet ihn. Diese Hand, die die Macht hat, uns auch in allen schwierigen Situationen des Lebens, wo unser Glaube so klein wird, zu halten. Das sind diese Hände mit goldenen Rollen. Und dann Hebräer 1, da ist etwas geschehen auf dem Computer, natürlich nicht Vers 30, den gibt es nicht, aber ich wollte sagen, Hebräer 1, Vers 10.
Du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden umher untergehen, du aber bleibst, und sie alle werden veralten wie ein Gewand. Und wie ein Mantel wirst du sie zusammenrollen, und sie werden verwandelt werden. Du aber bist derselbe, und deine Jahre werden nicht vergehen.
Danke. Das ist ein Zitat aus Psalm 102, und zwar Verse 26 bis 28. Das Interessante in Hebräer 1, es gibt hier 7 Zitate aus dem Alten Testament, die die Herrlichkeit des Herrn Jesus beweisen und vorstellen. Und hier in Hebräer 1 wird klar gemacht, dass der Sprecher in Psalm 102, Vers 26, der Vater ist, der den Sohn anspricht. Ja, das wird klar aus dem Zusammenhang. Gott, der Vater, spricht den Sohn an, auch in den Versen davor. Und Gott, der Vater, nennt den Sohn: Du Herr. Das ist gewaltig. Der Vater nennt den Sohn Herr. Und er sagt: Du hast im Anfang die Erde gegründet. Also in 1. Mose 1,1, der Ausführende war der Sohn. Nach den Plänen des Vaters. Denn alle Dinge kommen von Gott, dem Vater. 1. Korinther 8, Vers 6. Aber der Herr Jesus war der Ausführende. Du Herr hast im Anfang die Erde gegründet. Und die Himmel sind Werke deiner Hände. Der Jesus, und zwar eben die goldenen Rollen weisen hin auf seine Göttlichkeit. Er ist der, der die ganze Welt gemacht hat. Und darum auch die ganze Welt in der Hand hat. Hebräer 1, Vers 2 sagt ja, dass er alle Dinge trägt durch das Wort seiner Macht. Und er hat also alles, die ganze Welt in seinen göttlichen Händen, kann man sagen. Und in Psalm 8 wird sogar gesagt, dass die Sterne das Werk seiner Finger sind. Da wird sogar wirklich auf die goldenen Rollen speziell hingewiesen. All die Galaxien, alles hat er erschaffen. Und er hält alles zusammen. Kolosser 1, Vers 17 sagt, dass alle Dinge durch ihn zusammengehalten werden, ganz wörtlich aus dem Griechischen. Und das ist die tiefste Erklärung, was eigentlich die Atome zusammenhält. Man sucht nach dem nach der letzten Erklärung in der Physik, was die Atome zusammenhält. Aber die allerletzte Erklärung ist der Jesus selber. Hat die ganze Welt in seiner Hand. Und wenn wir denken, was das konkret bedeutet, auch als er als Mensch in diese Welt kam und ein kleines Baby war in den Händen von Maria, gleichzeitig war er immer noch der ewige Gott, der alles in seiner Hand hat und alle Dinge zusammenhält. Und er gab im gleichen Moment Maria die Kraft, um ihn zu tragen. Und wenn wir denken, als er am Kreuz war und an den Nägeln hing, er war es, der den Nägeln die Kraft gab, ihn am Kreuz zu halten, während die Menschen gesagt haben, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig herab vom Kreuz. Aber das sind eben seine goldenen Hände, die alles in der Hand haben. Auch uns, wenn wir drohen zu sinken. Matthäus 14, 31.
Kurz an das letzte geht, also am Schluss, was in 2. Petrus steht. Wenn sich alles in Flammen und in Feuer auflösen wird, ist euch der Punkt, wenn die Hände, diese goldenen Hände, all das
genau.
Nicht mehr halten.
In 2. Petrus 3, sagst du richtig, Philipp, dort heißt es, dass einmal der Tag kommen wird, nach dem tausendjährigen Reich, da wird das ganze Weltall, die Elemente, sagt Petrus, werden aufgelöst werden im Brand und dann werden diese göttlichen Hände eben die Welt nicht mehr zusammenhalten, sondern wird sie aufgelöst werden. Aber vielleicht noch ganz kurz, damit wir das abschließen, wir sind eigentlich mit der Zeit vorüber, diese goldenen Rollen sind besetzt mit Chrysoliten. Chrysolith heißt eigentlich Goldstein besetzt. Und hier haben wir ein Beispiel von einem Chrysolith. Und damit ist natürlich, sind die Fingernägel gemeint. Diese goldenen Rollen besetzt mit Chrysolithen. Ja, also so halbdurchsichtigen Edelsteinen. Und das Interessante ist, in Hesekiel 1, Vers 17 wird der Thron Gottes beschrieben. Aber dieser Thron hat Räder. Er ist nicht statisch. Diese Räder gehen nach vorne, die können sich in alle Richtungen bewegen, aber der Wagen wendet sich nie, er geht immer geradeaus. Und so spricht dieser Thron von der Regierung Gottes, die aktiv geschieht. Gott handelt in dieser Welt, er ist der war, der da ist und der da kommt. Und nun von diesen Rädern wird gesagt, die sehen aus wie Chrysoliten. Und so spricht also der Chrysolith ganz besonders von der Regierungsgewalt Gottes in dieser Welt. Und dieser Wagen, wie gesagt, der dreht sich nie, weil Gott nie etwas bereuen muss, das ein früherer Weg falsch war. Seine Wege sind alle recht, sagt 5. Mose 32. Nicht wahr? Wir Menschen müssen immer wieder umkehren und sagen, das war falsch. Da müssen wir uns wieder korrigieren. Aber Gott nie, der Herr Jesus nie. Seine Hände haben alles in der Hand. Und der Chrysolith spricht eben ganz besonders von der Regierungsgewalt Gottes. Ja? Ja, in 1. Mose 6 heißt es, Gott reute es, dass er den Menschen gemacht hatte. Aber es ist so, dass das Verb reuen auf Hebräisch heißt, die Wurzel heißt Nacham. Merkt man, das ist ein Wort, das wortmalerisch ist. Das drückt so dieses Nacham aus. Und das Wort bedeutet dann eben Verschiedenes. Bereuen und auch schmerzlich empfinden. Und darum immer in Verbindung mit Gott sollte man Nacham nie übersetzen mit reuen, sondern mit Schmerzen empfinden. Also eben dieser Seufzerschmerz, der ist ausgedrückt in Nacham. Übrigens, das gleiche Wort kann auch heißen trösten, abgeleitet von dieser Wurzel. Wie geht das? Das ist ja genau das Gegenteil. Nein, man muss sich nur mal selber beobachten. Es gibt auch manchmal Situationen, plötzlich erfährt man, das ist alles nicht so schlimm, das ist alles so. Was machen wir dann? Ach, na, das ist, quasi dieses Aufschnaufen, ja, das ganz ähnlich klingt wie traurig. Und eben, es war also so, dass Gott, es schmerzte ihn, dass er den Menschen gemacht hatte, aber nicht so, dass er das bereuen musste. Und darum eben wieder diese Chrysoliten auf seinen Händen in Verbindung mit Hesekiel 1,17, das spricht davon, von Gottes Weisen, Regierungswegen. Er geht voran, seinen Weg gerade und muss nichts daran korrigieren und ändern. Wir müssen, aber er nicht. Seine Hände sind Rollen von Gold mit Chrysoliten besetzt. Dann fahren wir nächstes Mal dann weiter mit der Beschreibung seines Leibes wie Elfenbein, seine Schenkel wie weißer Marmor und werden Fülle von geistlichen Erkenntnissen über die Person des Herrn Jesus darin entdecken können.